Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
In dem Moment, wo sowas wie die Corona-Krise dazu führt, dass es eine Retraditionalisierung von Geschlechterrollen gibt, werden doch alle plötzlich etwas aufmerksam, ob eigentlich der Begriff Feminismus wirklich so überholt ist und ob er nicht noch immer ein hohes Potenzial hat.
Dass selbst in so einer gesellschaftlichen Situation, also wo eine manifeste Gesundheits- und Versorgungskrise besteht, die Abwertung der als weiblich gelesenen Arbeit so stabil in Zement gegossen ist, dass nach ein bisschen Klatschen nichts weiter passiert. Ja. Wenn es noch irgendeines Beweises bedurft hätte, dass der Feminismus gewissermaßen noch nicht fertig ist, dann finde ich, sieht man das da.
Wie haben die Aktivistinnen der Frauenbewegung vor 50, 60 Jahren gedacht und gehandelt? Und welche Themen und Strategien sind für die Aktivistinnen heute wichtig? Darum geht's diesmal in Der zweite Gedanke. Ich bin Natascha Freundl und die heutige Frage verdanke ich der Historikerin und Schriftstellerin Katharina Oguntoye, die sich an unserer Themensammlung für 2021 beteiligt hat. Leider kann sie momentan nicht an diesem Gespräch teilnehmen und so habe ich zwei Denkerinnen eingeladen, die jede für sich den älteren und den jüngeren Feminismus auf besondere Weise prägen. Bei mir im RBB-Studio ist die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun. Herzlich willkommen, Frau von Braun.
Guten Tag.
Und zugeschaltet von ihrem Wohnort, irgendwo zwischen Berlin und Hamburg, wie sie mir sagte, ist die Philosophin Eva von Redeker. Hallo, ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind.
Ja, ich freue mich auch über die Gelegenheit zum Austausch. Toll.
Ich muss eins vorweg sagen. Als ich Ende der 90er Jahre in Frankfurt am Main Philosophie studierte, da sagte eine Mitstudentin zu mir, du bist auf diesem Auge blind. Und was sie meinte, war die strukturelle Benachteiligung von Frauen an der Uni und anderswo, dass ich die nicht sehen würde. Und sie hatte recht. Gerade die Philosophie war und ist wohl auch heute noch ein männerdominiertes Fach. Aber die Menschen, die mich im Leben am meisten geprägt haben, waren Frauen. Selbstbewusste, eigenwillige, fordernde Frauen, die da, wo ich herkam, hinter der Mauer, schon viel weiter waren als die Hausfrauen im Westen, dachte ich damals. Seit dieser Bemerkung versuche ich dann und wann meinen schwach ausgeprägten feministischen Blick zu schärfen, zum Beispiel mit Büchern wie denen von Christina von Braun und Eva von Redeker. Und heute frage ich mich, ob die Debatten um Geschlechterdiversität nicht den feministischen Kampf um Gleichberechtigung überholt haben. Christina von Braun und Eva von Redeker haben darauf bestimmt ihre eigenen Antworten, aber zuerst würde mich interessieren, Frau von Braun, wie Sie überhaupt zur Geschlechterfrage gekommen sind. Sie sind Jahrgang 1944 und in Ihrem neuen Buch mit dem Titel Geschlecht schildern Sie die wirklich beeindruckenden Stationen Ihres Lebens. Geboren gewissermaßen im Vatikan, aufgewachsen dort die ersten 5 Jahre, dann London, St. Peter-Ording, New York, sogar Rumänien, dazwischen immer mal wieder Stationen in Deutschland, viele Jahre Paris, dann die Bandbreite ihres Werks, viele Filme, viele Bücher, zuletzt zum Beispiel über Geld und Blutsbande. Sie haben die Gender Studies an der Humboldt-Universität mitgegründet und einige Jahre geleitet. Woher stammt Ihr wacher Blick für das Thema Gender?
Also bei der Geschlechterfrage ist es ja so, dass politisches, privates, soziales ineinandergreifen. Das lässt sich nie trennen. Und insofern, und das war auch einer der Gründe, weshalb ich dieses Buch sowohl als eine Art von Lebenswegbeschreibung als auch einen Erkenntnisprozess geschrieben habe. Die beiden Dinge haben permanent ineinander gegriffen. Die Art, wie mein Privatleben sich entwickelte und auf der anderen Seite, wie der Erkenntnisprozess über die verschiedenen Arbeiten, die ich machte, die Filme, an denen ich arbeitete und dann die Bücher, die ich geschrieben habe, mich voranbrachte und dann auch auf dieses Privatleben immer wieder einen neuen Blick brachte. Und ich glaube, insofern kann man das gar nicht als einen bestimmten Punkt beschreiben, sondern als eine permanente Verflechtung von individueller Geschichte, individuellem Lebensweg und eben einem Erkenntnisprozess.
Dann gebe ich die Frage mal weiter an Sie, Eva von Redeker, geboren 1982, aufgewachsen, wenn ich richtig informiert bin, auf einem der ersten Biobauernhöfe in Schleswig-Holstein. Wie kamen Sie zur Geschlechterfrage?
Wissen Sie, ich glaube, am Anfang war ich sogar auch störrisch. Ich hatte tolle feministische Lehrerinnen auf dem Gymnasium und ich weiß, dass ich mit 12 mich mal furchtbar geärgert habe darüber, dass eine von denen uns darauf hinwies, wir sollen mal zählen, welche Helden in unseren Kinderbüchern oder Jugendbüchern, was man dann liest, Männer und wie viele Frauen waren. Und mich hat das furchtbar, ich habe dann so ganz laut gesagt, was soll denn das? Und war mir ganz sicher, dass sie irgendwie spinnt und sich anstellt. Und das war gut. Das hat so eine Art Stachel gesetzt. Und über die Jahre habe ich dann immer mal wieder gezählt und mich auch gefragt, was das war, dass ich sozusagen mich so gut auch mit den männlichen Helden immer habe identifizieren können und dann erst viel später gemerkt habe, dass sozusagen in anderen Kontexten es vielleicht nicht so leicht auszutauschen ist, ob jetzt Winnetou als Mann oder als Frau da über die Prärie reitet. Dann kann man auch dazu, was ist das eigentlich mit der ganzen Siedler-Pionier-Fantasie als Abenteuer-Auslagerungsort. Und dafür bin ich dann im Nachhinein sehr dankbar gewesen, weil ich dann später, als ich mich sozusagen aus den Herkunftskontexten, in denen ich Glück hatte, also ich hatte eine Schwester und meine Eltern, auch gerade mein Vater, waren immer sehr überzeugt, dass die Mädchen genauso alles können auf dem Hof, was auch, was weiß ich, männliche Lehrlinge konnten, Trecker fahren. Aber man merkt dann irgendwann, gerade wenn man relativ frohgemut so raustritt in die Welt und mit seinen Wünschen und Träumen, ja, dass man plötzlich an sich den Kopf einschlägt an Mauern oder einem so komische Unsicherheiten eingeredet, wenn man sieht, dass wie viele Frauen links und rechts irgendwie plötzlich so immer leiser werden und ja, bestimmte Orte nicht erobern und man merkt, wie viel Aufwand betrieben wird, um bestimmte geschlechtliche Performances und bestimmtes Auftreten, bestimmte Schönheit zu belohnen und andere abzuwerten, bestimmtes Begehren für selbstverständlich zu nehmen, immer, immer, immer wieder. Also ich habe früh eigentlich immer meine leidenschaftlichsten Begehren und Lieben zu Frauen gehabt. Plötzlich merkt man, man muss ganz anders dafür kämpfen, damit das eigene Leben und die eigenen Wünsche und die eigenen Ambitionen real sind. Und man merkt auch, wer einen dabei unterstützt. Und da habe ich das Gefühl, verdanke ich mein Leben dem Feminismus und den vorhergegangenen Feministinnen. Deswegen glaube ich, selbst wenn es so wäre, wie Sie am Anfang gesagt haben, dass jetzt die Themen sich verschoben hätten, gäbe es sozusagen eine große Schuldigkeit der Dankbarkeit an die Vorkämpferinnen davor, die schon ausreichen würde, dass ich mich immer gern Feministin nenne. Aber ich glaube auch nicht, dass das so ist. Ich glaube, diejenigen, die heute am vehementesten und interessantesten für Geschlechterdiversität, sowohl für die Möglichkeit, sich nicht klar zuzuordnen, als auch für die Möglichkeit, eben als transgeschlechtlich seine Geschlechtsidentität selbst zu bestimmen. Diejenigen, die ich kenne, sind alle auch vehemente FeministInnen. Und Feminismus braucht man ja nicht liberal eng verstehen als Gleichberechtigung der Frauen. Man kann sagen, dem Feminismus geht es darum, die patriarchale Herrschaft zu überwinden. Und sehen Sie, die Reglementierung der Geschlechtergrenzen und die immer wieder das Zurückstufen auf 2 ist ja genauso Effekt dessen, wie die Abwertung und auch sozusagen Ausbeutung von Frauen und weiblich gelesenen Menschen. Insofern, nee, ich glaube, da ist gar nichts überholt. Aber
Christine von Braun, Sie haben eben genickt, als Eva von Redeker sagte, dass man immer wieder an Mauern stößt. Haben Sie das auch erlebt in Ihrem?
Ja, absolut, absolut. Also immer wieder zu erfahren, wie ich gefragt, ja, warum bist du überhaupt berufstätig war? Inzwischen hatte ich geheiratet und verdient dein Mann nicht genug? Das sagte mir ein Mann, ein Redakteur, zu dem ich gekommen war, weil ich ein Projekt besprechen wollten. Das heißt, wir wurden immer wieder zurückgeworfen. Ich meine, unsere Generation noch mehr als die heutige Generation wurde in Frage gestellt, weshalb wir überhaupt berufstätig sind, warum wir uns für bestimmte Stoffe interessieren. Das war eindeutig eine Erfahrung, die meine Generation noch sehr viel stärker gemacht hat als die von Eva. Und bei mir hat sich dann allmählich herausgeschält, aber das ist etwas, was ich eigentlich erst rückblickend so genau formulieren kann, hat sich herausgestellt die Frage, erstens, woher kommt diese Geschlechterordnung? Woher bezieht sie ihre Plausibilität? Was war der Grund, dass sie sich überhaupt etablieren konnte? Denn soweit waren wir doch relativ früh zu sagen, das ist nicht normal, das ist nicht Natur oder was auch immer, und bestätigen ja heute auch die Biologen. Und die zweite Frage war, ja, aber warum hat sie ganz plötzlich ab Mitte des 19. Jahrhunderts, und zwar mit rasantem Tempo, ihre Glaubwürdigkeit verloren? Woher kam dann diese enorme Umwälzung? Und das ist eine gar nicht zu überbewertende Umwälzung gewesen, die sich da vollzogen hat, zunächst in den Industrieländern, ja, aber die sich auch in anderen Ländern vollzieht, die nicht so direkt von der Industrialisierung betroffen waren. Diese Frage, dass einfach diese männliche Geschlechterordnung in Frage gestellt wurde. Diese beiden Fragen wurden dann wirklich, aber das kann ich nur rückblickend sagen, wurden dann wirklich zum roten Faden meiner verschiedenen Arbeiten.
Nun hat ja der Begriff des Feminismus, wenn wir da jetzt nochmal drauf kommen, immer so einen merkwürdigen negativen Beigeschmack. Irgendwie für viele ist es immer noch ein rotes Tuch beziehungsweise irgendwie Schnee von gestern. Viele Wörter haben ja so eine gewisse Aura, und die Aura des Begriffs Feminismus ist nicht so positiv, obwohl mich das natürlich freut, Frau von Redeker, wenn Sie sagen, dass Ihre Gefährtinnen im Denken und Handeln gewissermaßen sich auch alle als FeministInnen verstehen. Ist denn der Feminismus für Sie, Frau von Braun, noch ein aktueller Begriff?
Absolut. Erstens mal muss man sagen, dass der Begriff Feminismus in Deutschland diese negative Aura hat. Ich habe lange in Frankreich gelebt, ich habe in Amerika länger gelebt, in Skandinavien. Dort hat der Begriff überhaupt nicht diese negative Bedeutung. Das ist schon ein Spezifikum von Deutschland. Und dann muss man sagen, der Grund, warum, also im Grunde genommen hat die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland und anderen Ländern, Industrieländern, also hat inzwischen akzeptiert, Homosexualität wurde entkriminalisiert. Sogar die Homo-Ehe ist inzwischen für eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung, das wurde klar, als die ganze Diskussion um Adoption und Eheschließung von Homosexuellen diskutiert wurde, akzeptiert inzwischen eine derartige Neuerung. Aber beim Begriff Feminismus laufen immer noch die Choleriker auf und Köpfe werden heiß und rot. Und man kann sagen, dass der Feminismus, und da habe ich mich gefragt, woher kommt das eigentlich? Und der eine Grund ist natürlich, dass am Anfang dieser ganzen sozialen Umwälzung, die die Geschlechterordnung betrifft, stand der Anspruch der Frauen auf Gleichberechtigung. Das war schon im 19. Jahrhundert dann ein ganz wichtiges Thema und hat ja tatsächlich auch zu Veränderungen geführt. Und alle anderen Veränderungen, etwa die Entkriminalisierung der Homosexualität und anderes mehr, folgte erst später. Und so erkläre ich mir, dass dieser Begriff bei einigen eben immer noch die Wut hervorruft und bei anderen als überholt gilt. Aber in dem Moment, wo sowas wie die Corona-Krise dazu führt, dass es eine Retraditionalisierung von Geschlechterrollen gibt, werden doch alle plötzlich etwas aufmerksam, ob eigentlich der Begriff Feminismus wirklich so überholt ist und ob er nicht noch immer ein hohes Potenzial hat an Sensibilisierung, an Aufmerksamkeit und in der Tat, ich muss sagen, die größte Bastion noch gegen eine wirkliche Gleichberechtigung ist der Gender Pay Gap, die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen, auch der ungleiche Zugang zu Bildung und Berufstätigkeit, was nicht immer nur mit der Gesetzgebung zusammenhängt, sondern auch eine Mentalitätsgeschichte ist. Also ich habe eine ganze Reihe von Studentinnen betreut, die ersten Akademikerinnen in ihren Familien. Die haben oft mit ihren Familien brechen müssen, um überhaupt studieren zu dürfen. Die beschrieben mir, was für ein Druck von der eigenen Familie bestand gegen eine akademische Ausbildung von Mädchen. Also da sind hohe Hürden noch zu nehmen auf der Ebene von Mentalitäten und einige auch auf der Ebene von Gesetzgebung und Ökonomie.
Gerade wenn es um akademische Studien gewisser althergebracht männlicher Fachbereiche ging. Also das auch, dass Frauen Philosophie studieren, das war auch noch in meiner Generation ungewöhnlich.
Genau, genau. Also das erzählten mir auch einige. Ja, wenn ich Biologie oder Medizin studiert hätte, das hätte die Familie akzeptiert. Das ist ein praktischer Beruf, der hat Anwendungsmöglichkeiten, aber einer, wo man über die Gesellschaft nachdenkt und womöglich über Geschichte nachdenkt, das war für die Familien undenkbar. Und da tatsächlich habe ich auch deutlich gesehen, wie sehr diese inneren Barrieren unserer Gesellschaft noch existieren.
Frau von Redeker, erleben Sie denn auch gerade jetzt in der Corona-Pandemie eine besondere Wut, wie Christina von Braun sie beschrieben hat, gegenüber dem Feminismus? Und wo Ihrer Meinung nach steht der Feminismus heute?
Also ich erlebe vor allem eine feministische Wut über den ganzen Rollback, und zwar sowohl, was jetzt sozusagen die Mehrbelastung der Frauen zu Hause, gerade wenn sie Kinder haben, angeht, aber auch, dass selbst in so einer gesellschaftlichen Situation, also wo eine manifeste Gesundheits- und Versorgungskrise besteht, wo das Leben vieler Menschen auf dem Spiel steht, die Abwertung der als weiblich gelesenen Arbeit so stabil in Zement gegossen ist, dass nach ein bisschen Klatschen nichts weiter passiert. Ja? Also dass wir nicht sowas haben wie einen Lastenausgleichsfonds, mit dem die Gehälter erhöht werden, die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Man sieht, dass das sich die Gesellschaft überhaupt nicht leisten kann, dass die Pflegeberufe so unattraktiv sind, dass niemand mehr die machen will. Dass sozusagen nicht eine völlige sozusagen Kehrtwende in den Prioritäten da stattfindet, sondern stattdessen irgendwie also Lufthansa subventioniert wird. Ja, das, ich finde das wirklich unfassbar. Und wenn es noch irgendeines Beweises bedurft hätte, dass der Feminismus gewissermaßen noch nicht fertig ist, dann finde ich, sieht man das da. Denn sehen Sie, das kann man ja nicht messen an einzelnen Karrieren und auch an einzelnen lesbischen Ehen, so selig ich da irgendwie bin, um jede Möglichkeit, die es gibt, sondern dann wir sehen, ob wir die durchgängige Abwertung von weiblich assoziierten Dingen, von Sachen, die man gesellschaftlich gelernt hat, für weiblich, für mit Frauen zusammenhängend zu halten, solange die immer weiter weniger wert sind und immer weiter so gehandhabt werden wie eine Art Ressource, die da ist, damit sich entweder die Gesellschaft insgesamt oder Männer individuell oder auch mächtigere Frauen daran bedienen können, solange haben wir, ist der Kampf sozusagen noch vollkommen offen. Und das hat sich, finde ich, wie in so einem Kristall wirklich nochmal jetzt in der Krise gezeigt, dieses Muster. Und darum wird ja zumindest diskutiert. Also ich habe das Gefühl, das, was Sie vorhin sagten mit der Lesefähigkeit, also kein blindes Auge haben, da wird die Gesellschaft ein Stück weit auch besser. Andererseits folgt dem eben keine Umstrukturierung der Arbeitswelt. Und das, also finde ich wirklich Anlass zu Zorn. Und das ist so schnell dann kippt, dass die Wut sich entlädt, nicht gegen die strukturellen Änderungen, also zum Beispiel sowas wie die Umwälzung in der Arbeitswelt, die dazu führt, dass hergebracht männliche Kompetenzen schneller auch wegbrechen oder Qualifikationen veraltet sind, während man immer weiter schlecht bezahlt Krankenschwester sein kann, auch als Mann. Die Wut sucht sich dann manchmal Kanäle und man sagt, die Feministinnen haben die Familie zerstört oder sowas. Aber ich meine, die Gesellschaft hat sich geändert und die guten Vorschläge der Feministinnen, wie man besser damit umgehen könnte und auf diese Veränderungen steuern und sozusagen für Lösungen für alle öffnen kann, die sind zum Großteil ja weiter verhallt. Also ich meine, dieses Thema mit der schlecht bezahlten Sorgearbeit, das haben wir seit den 70ern und jetzt ist uns das richtig gesellschaftlich auf die Füße gefallen. Genau, und Beigeschmack von Feminismus, das ist natürlich ein weiteres Beispiel davon, nicht wahr? Also weil es zu viel Frau da gibt in dem Begriff, ist er vielleicht ein bisschen unheimlich. Mir ging das ja selbst genauso und ich finde, ein guter Vergleich ist, mir ist als Jugendliche mal gesagt worden, du musst 30 Oliven essen, danach sind sie nicht mehr bitter, sondern köstlich, und ich habe das Gefühl, mit dem Feminismus ist das so ähnlich. Also aus der Innenperspektive, wenn man sich da ein bisschen umgeguckt hat, wird der Geschmack besser. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Und ich habe, also weil das vorhin so klang, ich habe wahrlich nicht nur mit Feministinnen zu tun. Diejenigen, die Gender-Diversitätskämpferinnen, mit denen ich zu tun habe, die sind oft auch Feministinnen. Ansonsten, also ich meine, ich lebe in ganz durchmischten Umfeld. Und also wissen Sie, wenn wir hier im Dorf Frauentag haben, das wird ja im Alten Osten noch gefeiert jedes Jahr, da gibt es ein Treffen aller Frauen aus dem Dorf, die Männer müssen Kaffee kochen. Die Themen, die da diskutiert werden, und ich erlebe da auch aus den älteren Generationen der ostdeutschen Frauen, die sich auch gar nicht als Feministinnen bezeichnen würden überwiegend, da erlebe ich eine Klarheit, in der Analyse von so Problemen, wie zum Beispiel eben die Sorgearbeit verteilt ist und wie die Männer erwarten, dass ihnen bestimmte Leistungen zugutekommen, wo ich das Gefühl habe, da kann ich noch viel mitnehmen. Das ist sozusagen nüchterner und vernünftiger, als ich das aus dem Westen kenne, aus meinem eigenen Großwerden. Und ich denke, dass diese Selbstverständlichkeit der Berufstätigkeit von Frauen, die es hier gab, ja, also meine Nachbarin ist Traktorist, die ist auch eine wichtige Ressource, die es zu bewahren gilt.
Ich würde gerne so einen Ping-Pong mit Ihnen mal probieren zu zwei Punkten, die sicherlich viele Leute beschäftigen, auch außerhalb der akademischen Kreise. Einen Punkt haben Sie schon genannt, Frauentag ist ja in Berlin ein Feiertag. Der andere Punkt ist Frauenquote. Mit der Bitte um kurze Antworten, was Sie zu diesen zwei Punkten sagen, Frau von Braun.
Also zur Frauenquote sage ich, es gibt Länder, wo die Frauenquote da ist, weil sich alle darüber einig sind, dass das eine Selbstverständlichkeit ist. Und es gibt Länder, wo es keine Selbstverständlichkeit ist, zu denen gehört Deutschland, wo dann tatsächlich das Gesetz eingreifen muss. Das kann man ja sehen an den Aufsichtsräten, wo jetzt tatsächlich der Gesetzgeber eingegriffen hat. Also ich glaube, da kann man ziemlich klar die Unterscheidung sehen. Es liegt mehr am Land als an der Quote selbst.
Und Sie würden aber sagen, wenn dann eben die Quote greifen muss, dann ist sie angebracht?
Selbstverständlich.
Ja. Frau van Redinger.
Ja, absolut. Und ich finde auch dieses Schreckgespenst, keine Quotenfrau sein zu wollen, also das ist ein Kampfinstrument der Ewiggestrigen. Ich meine, man wird ja nicht Quotenfrau, das wird ja nicht einfach irgendeine Frau von der Straße reingebeten in diesen Posten, sondern es wird jemand, die perfekt ausgebildet ist, die dafür qualifiziert ist, dann gewählt, anstatt dass wie sonst die informellen Männerquoten greifen.
Genau.
Denn in der Gesellschaft.
Ich habe in so vielen Berufungskommissionen gesessen an der Universität, wo man wirklich reingehen musste, damit nicht diese Reproduktionsmaschine der Männlichkeit dort funktionierte, wie dann Professuren besetzt werden sollten nach dem eigenen männlichen Profil. Und schon deshalb ist es wichtig, dass Frauen reinkommen. Und die Beispiele, die man inzwischen kennt, ist, dass diese Frauen tatsächlich auch den Laden aufmischen, eine andere Sensibilität herstellen für Geschlechtergerechtigkeit und damit oft auch ein Klima schaffen innerhalb eines Betriebs, von dem die anderen, die traditionellen, manchmal überrascht sind.
Das ist vielleicht der einzige Punkt, wo ich so ein bisschen pessimistischer bin und sagen würde, das ist der Haken an der Quote, nicht wahr? Nur eine Frau zu haben, macht noch nicht unbedingt das Klima besser und feministischer, gerade in so Bereichen, wo es wenig Frauen gibt. Ja, die sind dann oft auch unter so einem Zugzwang, um so mehr zu beweisen, dass sie nicht stören, dass man fast eine schwächere Allianz hat.
Also die Beispiele, die ich kenne, da haben tatsächlich die Frauen dann Erhebliches verändert. Aber ich will denen gar nicht widersprechen. Es gibt auch die anderen Beispiele, wo Frauen sich dann anpassen. Ja, klar.
Nochmal zurück zum Stichwort Frauentag. Also ich bin ja in der DDR aufgewachsen. Da war das kein Feiertag, aber es war ein international, also zumindest im Ostblock internationaler Tag, der ein besonderes Augenmerk auf die Frauen legte. Jetzt, heute, wirkt es für mich ein bisschen rückwärtsgewandt, dass man einen besonderen Tag und dann eben aber auch zum arbeitsfreien Tag für die Frauen erklärt. Wie sehen Sie das, Frau Braun?
Also ich muss ja sagen, im Moment häufen sich, weil wir jetzt auf den 8. März zugehen, häufen sich natürlich wieder die Veranstaltungen für Frauen. Und dann ist das wie fast ein Alibi, das für den Rest des Jahres zu vergessen. Aber wo Sie sagen DDR, darf ich noch mal eine Frage zurück an Sie stellen. Eva hat gerade den Begriff Traktorist verwendet. Und tatsächlich gab es ja in der DDR sowas wie ein generisches Maskulinum. Und genau das ist offenbar auch der Begriff, den diese Nachbarin verwendet. Und das ist schon ein Punkt, der mich sehr interessiert. War das wirklich ein Mittel, um Frauen gleichberechtigt, so wird es ja meistens beschrieben, zu machen oder auch ein Mittel, um Frauen verschwinden zu lassen? Eva kann vielleicht auch ein paar Worte dazu sagen, weil sie ja umgeben ist von einigen Frauen, die eine DDR-Sozialisation hatten. Aber das ist tatsächlich eine Frage, die mich auch interessieren würde.
Die Antwort fällt ein bisschen weiter aus, nämlich über den Horizont der DDR hinaus. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Meine Mutter stammt aus der Ukraine. Im Russischen gibt es das Wort, zumindest im damaligen sowjetischen Russischen. Und die jetzige Entwicklung kann ich gar nicht bewerten. Aber im Russischen gibt es das Wort Vrachicha. Schon, aber es ist abfällig, die weibliche Form von Arzt. Es ist selbstverständlich, dass ein Arzt ist, Vrach. Traktorist ist der Traktorist, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Uchitil, doch, da gibt es die Uchitelnica, also auch die weibliche Form. Aber tatsächlich in klassischen Arbeiterberufen ist die männliche Bezeichnung eine Auszeichnung, eine Anerkennung einer Qualifikation. Und mein Widerstand gegen die gendergerechte Sprache rührt aus dieser Prägung. Das ist ja interessant. Wir sind ja alle nicht frei von unseren Prägungen. Und tatsächlich habe ich Schwierigkeiten mit der gendergerechten Sprache daher. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass die Frau verschwindet, weil sie Arzt heißt. Frau von Redeker, wie erleben Sie das?
Also ich glaube, in einer Gesellschaft, die in der Arbeitsteilung nicht mehr sexistisch ist und wirklich auch viele weibliche Ärzte und weibliche Traktorfahrer hat, kann ich mir sogar vorstellen, dass es gelingt. Ich habe das Gefühl, wir haben eben eine Gesellschaft, wo die meisten Machtpositionen immer noch von Männern innegehalten werden. Und da habe ich Angst, dass das mit dem generischen Maskulinum einfach ein fauler Kompromiss ist. Also da würde ich sagen, da müsste man eine Weile mal das generische Feminin benutzen.
Das gab ja einen Aufstand, als die eine Juristin den Text.
Ja, und das, natürlich, ich weiß, dann brennen alle Sicherungen durch, ja. Und dann 20 Jahre später, meinetwegen, dann geht man zurück zu der kürzeren Form oder sowas. Diese Sprachpolitiken haben ja auch eine gewisse Kreativität und Lust am Fabulieren. Da will ja niemand für die nächsten 200 Jahre irgendwie den neuen Duden festlegen, sondern es geht darum zu irritieren und gewissermaßen zu testen, ob jemand sich den Arzt auch noch qualifiziert vorstellen kann, wenn es eben eine Ärztin ist. Und in so recht traditionellen Arbeitsteilungen, also natürlich will ich auch an der Arbeitsteilung arbeiten, und das mit der Sprache kann nicht mehr sein als so eine Art Erinnerung daran, dass wir da noch nicht besonders weit gediehen sind. Und deswegen, also aus meiner Position, habe ich sehr große Skrupel, ostsozialisierte FeministInnen oder auch einfach bekannte Freundinnen, Bürgerinnen, Mitbürgerinnen dann irgendwie da in ihrer Sprache zu korrigieren, wenn ich denke, meine Güte, ja, die ist irgendwie Schweißerin, und da muss ich ja nun nicht daherkommen und sagen, du musst irgendwie lernen, Geschlechterstereotype zu überwinden. Ja. Da muss ich eher sagen, ja, super, hoffentlich bildest du viele weitere aus.
Es gibt aber ein Problem hier. Wenn ich höre, das ist ein abwertender Begriff, der russische Begriff für die Ärztin. Wir wissen, wie diese Konnotationen sich verändern. Die Sprache ist kein totes Ding, sondern ein Organismus, der sich permanent verändert. So wie heute keiner mehr Sütterlin schreibt, hat sich auch die Schrift verändert. Die Sprache ist etwas sehr Lebendiges und wandert mit. Und diese Mentalitätsveränderung auch mitzuvollziehen. Sagen wir mal, vor 80 Jahren, bevor es Ärztinnen gab, also weibliche Ärzte gab, war der Begriff Ärztin ein Absurdum in der deutschen Sprache. Heute würden Sie ganz wenig Patienten finden, die nicht sagen, wenn sie zum Zahnarzt oder zur Zahnärztin gehen, die jeweilige Geschlechterbezeichnung mitzuverwenden. Das heißt, es ist Teil unseres Alltags geworden, da wo die Sache selbst auch zum Alltag geworden ist. Und insofern halte ich es für möglich, dass sich das auch in der russischen Sprache, im Ukrainischen verändert hätte, und es hätte sich vermutlich verändert in der DDR mit einem wachsenden Anteil von Frauen und selbstbewussten Frauen in den jeweiligen Berufen. Ich glaube, die Sprache ist wirklich viel flexibler, als wir annehmen. Und welche von diesen Genderbezeichnungen sich schließlich durchsetzen werden, das werden wir noch spüren, ob es Gendersternchen oder nichts von diesen Sachen ist. Aber man kann sagen, es verändert sich was auf jeden Fall. Und diese Wahrnehmung wird auch in der Sprache ihren Niederschlag finden. Die Franzosen sind jetzt dazu übergegangen, le professeur und la professeur, le docteur, la docteur zu sagen, und zwar durch Beschluss der Académie Française, eine uralte Institution, die fast bis vor 50 Jahren noch weniger nur männlich besetzt war. In dieser Institution wurde beschlossen, ja, jetzt müssen wir in der Sprache auch der Realität folgen. Also die Sprache ist etwas Lebendiges und wir täten gut dran, dieser Lebendigkeit auch gerecht zu werden und nicht zu sagen, sie ist so und jetzt bleibt sie so. Damit verwandeln wir unsere eigene Sprache in eine tote Sprache, wie das Lateinische, wie das Griechische. Die sind sehr geeignet für Wissenschaft, weil da keine emotionalen Konnotationen mit dabei sind. Die bezeichnen etwas Schluss, aber es sind eben tote Sprachen. Und wir würden, wenn wir diese Art von Flexibilität uns nicht erhalten, auch aus dem Deutschen eine tote Sprache machen.
Ja, das ist toll ausgedrückt. Die Irritation hat auch, glaube ich, etwas von diesem Effekt, dass man muss 30 Oliven essen. Also nach einer Weile plötzlich spürt man auch die neue Virtuosität und die Differenzierungsmöglichkeiten, die so eine Veränderung mit sich bringt. Und andererseits glaube ich, dass man auch ernst nehmen muss, die Irritationen, die Sprachveränderungen auslösen, scheinen mir oft eher Ventile zu sein für Überforderung von durch gesellschaftliche Beschleunigung und also sowas wie das Betriebssystem, was man ständig updaten muss, ja, und die Normbestimmungen für, was weiß ich, die Ofenfeinstaub, die immer wieder verändert werden und nicht mehr greifen und einfach eine generelle Prekarisierung, die ja real ist im Neoliberalismus, die dann an so einer Stelle, wo es ganz irrational ist, aber leicht zu spüren, sich entlädt. Und ich glaube, das wird nicht besser, indem man sagt, oh, jetzt wollen wir mal nicht so provozieren, dann rudern wir mal zurück, sondern man muss einfach sagen, lass uns die schlechten Formen der Verkomplizierung, Verschlüsselung, Exklusion angreifen und uns nicht den Spielraum für progressive Kreativität nehmen lassen, da wo er existiert. Aber das mit der lebendigen Sprache finde ich wunderschön. Ich glaube, da stimme ich zu.
Sie sind sich jetzt so wunderbar einig. Und es ging hier um den Austausch der Generationen in der Frauenbewegung. Und ich habe mir da doch durchaus ein bisschen mehr Reibung vorgestellt.
Ja, aber die haben Sie ja auch am Anfang mit reingebracht.
Ich finde das sehr interessant. Aber vielleicht kommen wir noch zu einem gewissen Reibungspunkt, wenn wir ein bisschen genauer über Ihr Buch sprechen, Frau von Redeker. Revolution für das Leben. Offenbar haben Sie ein besonderes Interesse an dem Begriff Revolution. Ihr vorheriges Buch heißt Praxis und Revolution, eine Sozialtheorie radikalen Wandels, 2018 erschienen. Und dann im vergangenen Jahr die Revolution für das Leben, eine Philosophie der neuen Protestformen. Und da beschreiben Sie die Welt als einen Schlachthof. Also Sie verwenden diese sehr krasse Metapher. Ja. Übertreiben Sie bewusst?
Ich glaube, ich übertreibe gar nicht. Natürlich, das ist, steht in der Einleitung und ist eine drastische Wortwahl, das ist mir völlig bewusst. Aber es, eine Kernthese des Buchs ist ja, dass wir in der Moderne immer noch zu kämpfen haben mit der Grundweichenstellung dadurch, dass Eigentum kodifiziert ist als die Verfügung über Dinge, so dass man sie auch missbrauchen und zerstören darf. Das finde ich total faszinierend, dass, also seit ich irgendwann mir das mal so aufgegangen ist, wie unselbstverständlich das eigentlich ist, dass man sagt, was einem gehört, kann man auch zerstören, man kann alles damit machen. Und in wie vielen Bereichen, in denen wir soziale Kämpfe haben und Bedarf, Herrschaft zu überwinden, wir es eigentlich mit dem Erbe oder dem Nachleben oder dem Schatten bestimmter Vereigentümlichung zu tun haben. Also sehen Sie, im krassesten Fall des antischwarzen Rassismus haben wir es mit einer Gruppe zu tun, die historisch mal für eigentumsfähig erklärt wurde und eben auch so behandelt in der Versklavung. Und die Stereotype und die Anmaßung sozusagen weißer Verfügung bis heute ist dadurch mitstrukturiert. Und patriarchale Herrschaft ist zum Beispiel sehr stark dadurch geprägt, dass es mal die Kodifizierung von Ehe gab, in der wirklich die Reproduktionsfähigkeit der Frauen, also ein Teil, ein Aspekt ihrer selbst, von Männern besessen war. Und sehen Sie, gerade wenn man Menschen und sogar Männerfreundin ist, muss man ja erklären, woher solche Gewalt, wie zum Beispiel, dass es jeden dritten Tag ein Femizid in Deutschland gibt, woher die kommt. Das ist ja nicht Natur, das ist ja nicht sozusagen das normale Verhalten, sondern es ist unter anderem ein Nachhall dessen, dass auch Männern antrainiert ist, ihren souveränen Status daran zu bemessen, ob sie verfügen können über die Reproduktionsfähigkeit einer Frau, auch sozusagen gesicherten sexuellen Zugang haben. Und diese Sachen, die bergen ein großes Gewaltpotenzial. Und Schlachthof, also bei Tieren sehen wir eben wirklich die Massentierhaltung von für den Tod bestimmten Kreaturen. Generell die zerstörerischen Nebeneffekte unseres Wirtschaftshandelns auf die Natur lässt dann aber wiederum jeden Schlachthof verblassen. Ich meine, wir haben das sechste Massenaussterben, ja, es sterben täglich über 100 Arten aus. Deswegen, ich finde das gar nicht so vermessen, dieses Wort da reinzubringen, obwohl ich natürlich spiele mit dem sozusagen Schock und Ekel dessen, das ist klar. Und das heißt nicht, dass ich die Welt nicht liebte, wenn ich sage, sie ist total ein Schlachthof.
Frau von Braun, müssen wir den Kapitalismus abschaffen? Brauchen wir eine Revolution?
Also hier könnte ich tatsächlich Eva gegenüber vielleicht noch eine. Der Kapitalismus ist das große Problem unserer Zeit, eindeutig, gebe ich ihr vollkommen recht. Nur historisch greift das nicht weit genug zurück. Der Kapitalismus ist historisch gesehen eine relativ junge Erscheinung. Sie können sie auf 300 Jahre, 350 Jahre zurückgreifen. Und wenn Sie den Karl Polanyi, den Eva auch zitiert hat, sehen, der hat ja ein wunderbares Buch über den Industrialisierungsprozess geschrieben und sagte, bis zu diesem Moment war die Ökonomie Teil des sozialen Gefüges. Seit diesen Umwälzungen des Industrialisierungsprozesses ist die Gesellschaft ein Glied innerhalb der Ökonomie, also ein Anhängsel der Ökonomie geworden. Wunderbar beschrieben. Nur glaube ich, dass gerade bei der Geschlechterfrage und auch bei der Frage des Umgangs mit der Natur wir noch viel, viel weiter zurückgreifen müssen, wogegen wahrscheinlich Eva gar nicht widersprechen würde. Sie hat jetzt den Kapitalismus ins Zentrum gestellt. Tatsächlich ist mit den ersten landwirtschaftlich betreibenden Gesellschaften auch etwas passiert, das in all diesen Gesellschaften zu einer Geschlechterhierarchie geführt hat. Und da kann man sich fragen, was war eigentlich das Problem? Und da kommt man dann auch auf die ökologische Frage ganz schnell. Was war eigentlich das Problem? Der Mensch hat sich herausgelöst aus der Natur. Er hat sich als überlegen der Natur deklariert und hat mit dem ersten Flug gezeigt, dass er eingreifen kann in die Natur. Von diesem Moment an beginnt die Kultur, ein Überlegenheitsprinzip gegenüber der Natur zu repräsentieren. Der Mensch wird zum Kulturträger. Nur bei der Frau war das nicht ganz so leicht, sie da rauszulösen. Immerhin war ihre Gebärfähigkeit noch ein Zeichen ihrer Einbindung in die Zyklen der Natur. Und so wurde aus dem Mensch als Träger der Kultur ganz schnell der Mann als Träger der Kultur. Und hier haben Sie die große Konfrontation, die schon das Verhältnis der Kultur zur Natur beschreibt, das Problem, mit dem wir es bis heute zu tun haben, wo die Reflexion dann ab Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzt, ob die Kultur nicht vielleicht zu viel über die Natur besagt. Und zweitens auch der Moment, wo der Mann sich erhebt über das, was er als Symbolfigur der Natur, nämlich den weiblichen Körper, betrachtet. Und ich glaube, wir kommen nicht weiter, sowohl in der Frage der Ökologie als auch in der Frage der Geschlechtergerechtigkeit, wenn wir nicht diesen langen Prozess mitdenken, weil wir dann auch plötzlich begreifen, wo die beiden zusammenhängen, aber auch wo eigentlich das Problem des modernen Menschen ist, wenn er die Kultur eben glaubt zu repräsentieren und der Natur es nochmal zeigt, wo es lang geht. Der Kapitalismus entsteht aus diesem Prozess an einem bestimmten Punkt und er entsteht natürlich auch mit der zunehmenden Abstrahierung des Geldes. Das Geld hat eine enorme Rolle gespielt in diesem Prozess. Er entsteht ja fast zeitgleich mit dem Papiergeld und dem Moment, wo eben das Geld auch einfach als Kredit in die Welt eingreift und erlaubt, diesen Schöpfungsprozess nochmal erst recht umzuwälzen. Aber wie gesagt, wir müssen auf diese Ursprünge zurückdenken um zu begreifen, was bei uns eigentlich heute passiert.
Ich habe den Prozess wahrscheinlich oder diese Wechselwirkung bestimmt ein bisschen einseitig aufgelöst, um es auf diesen Begriff des Kapitalismus zu bringen. Andererseits glaube ich, dass auch fürs Geschlechterverhältnis wir ja zum Beispiel erklären können wollen, warum im Spätmittelalter Frauen erbfähig waren und es auch sowas gab wie die Beginengemeinschaften, die Besitz hielten und dann es sozusagen im Frühkapitalismus nochmal richtig schlechter wurde. Also ich glaube, da hat eine Neukodierung der Geschlechterverhältnisse stattgefunden, die man ganz gut fassen kann über diese sozusagen Propertisierung, Privatisierung, Einhegung von Weiblichkeit. Aber das war natürlich nur möglich, weil es schon vorher Hierarchien gab und sozusagen die genau. Besitzlosen auf Kosten der Schwachen.
Ja. Diese Hierarchien, die waren eben richtig theologischer Natur, die waren ideologischer Natur, das waren Denkmuster. Die Religion entsteht aus diesen landwirtschaftlichen Gesellschaften und trägt immer wieder zu neuen Überhöhungen des Männlichen bei. Insofern, diese Hierarchien, die sich da durchsetzten, waren zugleich kirchliche Hierarchien, die einfach den Mann erhöhten gegenüber der Frau und dann auch erheblich zu sozialen Rückwirkungen führten.
Ich hätte da noch eine Frage, Frau von Redeker. Wir hatten in dieser Debatte, der zweite Gedanke, auch schon die Fridays for Future-Aktivistin Luisa Neubauer und den Philosophen Wolfram Eilenberger zu Gast. Und Wolfram Eilenberger, der hat ja ein Buch geschrieben über starke Frauen im 20. Jahrhundert. Ja. Und der hat in dieser Sendung unter anderem betont, dass das, wofür unter anderem Simone Weil ja gekämpft hat, 8-Stunden-Tag, bezahlter Urlaub, Gesundheitsversorgung, Garten, dass all diese Dinge ja durchgesetzt sind heute. Und er meinte auch, das, was Immanuel Kant sich vor 250 Jahren vom ewigen Frieden als eine Utopie für Europa vorstellte, föderaler Staat, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, das ist doch alles eingetroffen. Also ich habe den Eindruck, dass Sie auch ein bisschen die Fortschrittsgeschichte sozialer Bewegungen der vergangenen 100 Jahre da nicht einordnen oder übergehen.
Ja, ich meine, wenn man sich als Teil und Fortsetzung dieser Bewegung versteht, dann hat man vielleicht nicht so das Gefühl von, ah, danke, ihr habt geliefert, wir haben jetzt alles, was wir brauchen, sondern dann ist einem auch sehr schmerzlich bewusst, welche uneingelösten Hoffnungen es da gab, welche Opfer gebracht werden, welche, also wissen Sie, dann lässt einem das irgendwie keine Ruhe, dass Rosa Luxemburg da im Landwehrkanal liegt. Und ich finde es gut, darauf zu verweisen, worüber man sich auch freuen kann. Es ermutigt ja auch für weitere Kämpfer, aber ich denke, wenn Simone Weil heute leben würde, ja, unter den krassen, also wir haben ja einen krassen Anstieg an sozialer Ungleichheit. Das mit dem 8-Stunden-Tag, also ich meine, das ist in den wenigsten Berufen gesichert durchgesetzt. Es gibt ganze Bereiche, die haben ganz prekäre Schichtarbeiten, die total erschöpfend sind. Und dann gibt es andere Bereiche, die sogenannten auch begehrenswerten Karrieren, wo, also ich meine, sagen Sie mir eine Akademikerin, die 8 Stunden arbeitet. Ja?
Da haben Sie recht.
Ich habe mal drüber nachgedacht. Wie kann man streiken, indem man nur 8 Stunden arbeitet? Ich habe das mal versucht, ich habe das eine Woche durchgehalten, ja, in 10 Jahren an der Uni. Wir haben ja, und durch auch diese Individualisierung des ständigen sich Optimierens, das ist ja nicht so, dass es aufgehört hat, dass viele Bereiche in der Gesellschaft als Kampf organisiert sind, die das nicht sein müssten. Und es ist ja kein Fußballspiel, wo man am Rand steht und mäkelt, sondern man ist da auf dem Spielfeld und man kann sich dafür einsetzen, dass es noch besser wird. Und ich finde eigentlich alle diese Denkerinnen, die Wolfram Eilenberger in seinem neuen Buch versammelt, natürlich ganz inspirierend und auch nach wie vor maßgeblich in ihren Analysen für das, was wir immer noch erzielen müssen. Und zum Beispiel auch, was Simone Weil angeht, gerade einer ihrer konservativeren Begriffe, ja, diese Idee der Einwurzelung, also was sozusagen ein Alternativbegriff zu dem ist, was wir in der kritischen Theorie eher mit Entfremdung und Nicht-Entfremdung fassen würden. Wir leben gerade isoliert mit einem Pandemiegeschehen, was die westlichen Gesellschaften erst unterschätzt und dann immer noch nicht irgendwie in den Griff gekriegt haben. Der Bedarf nach sowas wie Einwurzelung in sinnvoll geteiltem Leben ist größer denn je. Und da lohnt es sich, glaube ich, weiter zu kämpfen.
Ja, ich finde, Sie haben da vollkommen recht. Und zugleich muss man sich fragen, warum ist es eigentlich wieder zu diesem neoliberalen Effekt gekommen? Wir hatten eigentlich eine ganz gute soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik, aber die funktionierte, weil es die DDR gab. Da war sozusagen zwei deutsche Staaten, die miteinander in Konkurrenz standen. Welche ist der sozialere deutsche Staat? Das spielte eine große Rolle während des Kalten Kriegs. Und dann war der Kalte Krieg vorbei Und zack, schon begann der Neoliberalismus. Ich glaube, da sind wir uns einig,
ja.
Eva.
Ja.
Und
ja.
Schon begann der Neoliberalismus zu sagen, ich bin Sieger und jetzt kann alles nach meinem Gutdünken funktionieren. Und also die Schlussfolgerung, zu der man kommen kann, ist ja, die Gegenbewegungen wie Fridays for Future und anderes auch. Aber man könnte sich auch sagen, brauchen wir eigentlich nochmal so ein Gegenmodell, das den Neoliberalismus in Frage stellt als Modell? Und wie könnte dieses Modell aussehen? Das ist wirklich für mich die Frage. Ich denke mir, dass einige dieser Bewegungen den Transformationsprozess dahin vorantreiben und sehr wichtig sind auf diesem Weg. Die Frage ist, wie wird eigentlich so eine Gesellschaft aussehen, dass sie darin verharrt und diese neoliberalen Kräfte oder andere Kräfte, die womöglich dann das versuchen, das Sagen zu haben, übernehmen. Wie werden die sich verhalten? Wie lassen die sich eindämmen auf die Dauer? Das ist schon eine Frage, die wir uns stellen müssen. Und dann noch eine kleine Bemerkung hinterher. Man muss sagen, dass wahrscheinlich niemand so sehr wie Trump Zulauf zu den ökologischen Bewegungen gebracht hat. Dass wahrscheinlich die Tatsache, dass die Civil Rights in Amerika auch in der weißen Bevölkerung jetzt eine erhebliche Rolle in den letzten 2 Jahren und Black Lives Matter plötzlich den Nicht-Schwarzen die Augen geöffnet haben, eine so wichtige Rolle spielt, auch mit dem Rassismus von Trump zusammenhängt. Manchmal muss man sagen, dass diese extrem rechten oder kurzdenkenden Bewegungen auch den Effekt haben, einfach die Kräfte zu bündeln, die sich dagegen stellen. Ich möchte sie nicht haben. Also das ist nicht mein Wunsch.
Aber
es hat nichts anderes, hat so viel Zulauf zu den Klimafragen, Debatten beigetragen, wie Trumps Weigerung, irgendetwas wahrzunehmen von dieser Klimaveränderung.
Frau von Redeker, abschließend, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sehen Sie auch eher optimistisch in die Zukunft?
Pessimistisch, aber mit Hoffnung. Also ich finde wirklich, was in den letzten Jahren so an Mobilisierung gewachsen und auch explodiert ist, einen riesigen Hoffnungsschimmer. Und ich sehe viele so überzeugte, jüngere Genossinnen, die auch auf eine Art nicht mehr bestechlich sind durch die irgendwie lapidaren Aufstiegsversprechen, die mal einen Teil der Leute kooptiert hat für das System und die anderen konnte man eben zwingen, so, sondern dass es da eine Ernsthaftigkeit gibt, die oft, eigentlich habe ich das Gefühl, meine eigene auch übertrifft, in der Suche danach, diese Zerstörung, meinetwegen dieses Schlachthaus zu beenden. Und die sicherlich hat es auch was zu tun mit dem Negativkontrast oder einer Zuspitzung von Konflikten, ja, wo es so ist, also entweder wirklich Barbarei, also Rechtsautoritarismus, Neofaschismus oder ja, eine neue Alternative, die noch Kontur gewinnen muss und also sowas wie ausgehend von der Reproduktionsarbeit, Sorge, Vergesellschaftung von zukunftsgarantierenden Ressourcen. Da gibt es zumindest viel Entschlossenheit, ob die Kraft reichen wird. Das ist natürlich alles andere als klar. Und ich glaube, also die Akkumulation von Reichtum auch in wenigen Monopolfirmen, also den neuen Besitzern der Marktplätze, ja, Amazon und die Art von Kontrollmacht, die ein Konzern wie Google hat, bis wir dagegen wieder angearbeitet haben, da hilft auch nicht so irgendwie noch ein Semi-Diktator als Negativbeispiel, sondern da müssen wir auch ganz viel sozusagen Wissen uns aneignen, um überhaupt zu verstehen, wie man mit diesen Infrastrukturen anders und besser umgehen könnte. Aber ich habe das Gefühl, immerhin gibt es gerade einen sehr offenen Horizont zum Nachdenken und ich bin unter keinerlei Illusion, dass so die Gedanken, die ich mir mache, die Tradition, die ich vertrete, dass das jetzt irgendwie übermorgen mehrheitsfähig ist. Aber so funktioniert auch sozialer Wandel nicht, sondern das funktioniert durch ein breites Feld der Experimente, wo dann manchmal bestimmte Sachen, die vorher immer als abnormal schienen, aus der Krise heraus in einem neuen Licht als Lösung sich darstellen. Und dass sowas möglich ist, darauf würde ich weiterhin hoffen, ja.
Vielen, vielen Dank, Eva von Redeker und Christina von Braun.
Danke auch Ihnen.
Danke für die schöne Diskussion.
Wer erst mal 30 Oliven gegessen hat, lernt sie zu schätzen. Schöner Satz von Eva von Redeker für eine wie mich, die Oliven mag. Aber ich habe gerade in der DDR auch gelernt, dass Dinge nicht besser werden, wenn man sie x-mal wiederholt. Dennoch, ich werde neue Wörter für verschiedene Geschlechter und Arbeitsformen ausprobieren. Christina von Braun und Eva von Redeker haben mich auf den Geschmack gebracht. Und ich werde meinen Blick für feministische Fragen weiter schärfen, nachdem ich heute im Studio eine besondere Atmosphäre der Verbundenheit über die Generation hinweg erlebt habe. Vielleicht haben Sie es gehört. Tschüss für heute und denken Sie weiter, sagt Natascha Freundl.